Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Und dieses Jahr haben wir das Schwerpunktthema schwere Maschinen, in denen wir uns vor allem mit den Industriemuseen hier vom LWL beschäftigen. Wie Sie hören können, bin ich nicht Daniela Hellmann, die bislang die Moderation des Podcasts übernommen hat, sondern mein Name ist Tim Rahr. Ich bin im LWL Preußmuseum in Minden eigentlich als Kulturvermittler tätig, habe aber jetzt seit diesem Sommer vertretungsweise zusätzlich die Koordination des Netzwerks Preußen in Westfalen übernommen und deswegen auch die Moderation des Podcasts. Heute wagen wir uns unter Tage, denn ich bin heute zu Gast im LWL-Museum Zeche Nachtigall in Witten. Mein Gesprächspartner ist heute Heiner Holtappels, wissenschaftlicher Volontär hier in der Zeche Nachtigall, der uns Geschichte und Gegenwart der Zeche näher bringen wird. Also hallo Heiner, schön, dass du für den Podcast zur Verfügung stehst.
Ja, freut mich sehr, schön, dass du da bist.
Vielleicht könntest du einmal kurz den Standort hier so ein bisschen präsentieren, so ein bisschen vorstellen. Also wo sind wir hier eigentlich und was gibt es hier zu sehen?
Ja, sehr gerne. Wir sind hier im Museum Zeche Nachtigall in Witten am südlichen Ufer der Ruhr, relativ idyllisch so im Ruhrtal gelegen. Wir haben hier draußen ein Museum mit einem, es hat so einen leichten Freilichtmuseumscharakter teilweise, mit historischem Baubestand. Da kommen wir aber gleich auch nochmal drauf, warum das eventuell auch irgendwie nochmal interessant ist. Wir haben aber auch drinnen ein paar Dauerausstellungen, ein paar Sonderausstellungsflächen. Ja.
Genau, und jetzt sind wir natürlich hier, weil wir ja im Podcast Preußen Air hier sind. Welchen Bezug hat denn dieser Standort jetzt eigentlich zu Preußen? Also gibt es dafür überhaupt einen Bezug und wie deutlich ist er, wie deutlich tritt er zutage?
Also dadurch, dass wir uns halt in Westfalen befinden, ist der Preußenbezug sehr, sehr eindeutig halt irgendwie. Ja. Also wir waren hier ja seit dem 17. Jahrhundert, glaube ich, war Witten preußisch. Der Bezug geht aber hier noch deutlich weiter, weil gerade der frühe Bergbau sehr stark staatlich preußisch geregelt war und die frühe Industrialisierung in Preußen durch die Steinhardenbergschen Reformen angestoßen, hier sehr einflussreich auch für den Steinkohlebergbau war. Also wir sind hier beim frühen Ruhrbergbau und bis in die, ich glaube, 1860er Jahre ja noch das Direktionsprinzip galt, also dass der Staat Preußen wirklich die Kontrolle über die Bergwerke hatte, dass die Steiger, also die man ja zum Beispiel aus dem Steigerlied noch kennt, die waren ja wirklich preußische Bergbeamte und das hat sich ja erst dann mit dem Ende des Direktionsprinzips dahin gewandelt, dass sie halt Privatbeamte geworden sind, trotzdem noch bestellt von den Bergämtern. Aber damit ist der Bezug zu Preußen ist hier sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich und sehr eindrücklich.
Und wir widmen uns ja jetzt auch mit dem Podcast dieses Jahr schwerpunktmäßig den Industriemuseen. Unser Thema ist schwere Maschinen. Das heißt eben, wir gucken uns auch die schweren Maschinen an. Also ich durfte heute schon mal eine Vorführung der Dampfmaschine hier in der Zeche Nachtigall mir anschauen. Und vielleicht kannst du uns auch noch einmal kurz schildern, ja, was gibt es jetzt für Maschinen zu sehen und wie werden die hier im Museumsbetrieb genutzt?
Genau, du hast die Dampfmaschine ja schon angesprochen. Also wir haben eine Dampffördermaschine, die wir hier zeigen. Die ist baugleich oder fast baugleich mit der Maschine, die auch historisch hier eingesetzt war. Die originale Maschine ist mit dem Ende der Zeche, Ende der 1890er Jahre, verkauft worden nach Sondershausen in Thüringen und dann auch leider verschrottet worden. Das heißt, die können wir hier nicht zeigen. Aber wir haben ein fast baugleiches Modell, die zuletzt auf, ich glaube, Prosper Haniel, ich nagel mich nicht drauf fest, im Einsatz war. Ja. Und die ist soweit funktionstüchtig, dass wir sie nicht mehr mit Dampf, aber mit einem Elektromotor und mit Druckluft vorführen können. Das ist so eine, also wenn es um große Maschinen geht, das ist wirklich die größte Maschine, die wir hier haben.
Und wie gesagt, ich durfte es mir ja anschauen, das war wirklich sehr beeindruckend, sich das auch mal, also wenn Sie mal hier sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich so eine Vorführung der Dampfmaschine anzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, also die Termine stehen auch bei uns auf der Website oder bei Instagram, kann man auch mal schauen, wenn Vorführungen geplant sind, werden die da angekündigt. Also außer man kommt zum Podcast aufnehmen hier außer der Reihe vorbei, dann kann man das auch so mal sehen. Wir hatten natürlich im historischen Betrieb, wurden hier mehrere Dampfmaschinen eingesetzt, also wir wissen das aus den historischen Plänen und wir wissen das auch von der Art und Weise, wie halt so eine Tiefbauzeche funktioniert hat, dass da mehr als nur die Fördermaschine im Einsatz war. Wir hatten Wasserhaltungsmaschinen, die Pumpen angetrieben haben, die halt die Bergwerke entwässern mussten. Dementsprechend hatten wir auch mehrere Kesselhäuser auf dem Gelände. Ja. Genau, und davon geblieben ist halt sozusagen die eine Maschine jetzt noch in unserem alten Maschinenhaus auch. Ansonsten sind auf dem Gelände noch aufgrund des Bahnanschlusses, den wir hier hatten, steht eine alte Lokomotive. Und wir haben noch eine kleine Feldbahn, die ist sowohl, sind die in den späteren Zechen genutzt worden, aber auch hier ist ja, nachdem die Zeche geschlossen war, war eine Ziegelei auf dem Gelände, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal dazu. Ja. Genau, und da sind auch die Feldbahnen eingesetzt worden. Das heißt, wir haben zeitlich nicht ganz korrekt, weil es eine elektrisch betriebene Bahn halt irgendwie ist, die nutzen wir gerade in den Sommermonaten, um dann auch mal die Besucherinnen und Besucher hier ums Gelände herumzufahren. Ja. Genauso von der Maschinen, vom Maschineneinsatz heutzutage sind es eigentlich vor allem die beiden, also die Dampfmaschine und unsere kleine E-Lok, die noch vorgeführt und gezeigt werden können.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade für junge Besucher, also Jugendliche und Kinder, wirklich ein Ereignis ist, auch einmal mit dieser kleinen Feldbahn hier über das Museumsgelände gefahren zu werden.
Ja, absolut. Also sowohl für die Kinder ist das sehr schön, aber gerade auch ehemalige Bergmänner, die dann auch hier sind, die so ein bisschen sentimental werden und auch erzählen, ach Mensch, die Art von Lok, die, das kenne ich doch, damit bin ich doch auch eingefahren, beziehungsweise die hatten wir damals auch auf diesem oder jenem Bergwerk, auf dem ich gearbeitet habe. Genau, und das ist, es ist wirklich schön. Also es ist nett, es macht Spaß und es ist ja auch immer schön, wenn ein Museum halt nicht nur irgendwie so ein fester Ort zum Angucken ist, sondern wenn sich auch was bewegt, wenn was gemacht werden kann, wenn man irgendwo interagieren kann. Und genau, das wollen wir jetzt auch mit beiden Maschinen jetzt häufiger hier machen.
Ja, jetzt haben wir über die Maschinen gesprochen. Vielleicht kannst du uns noch einmal kurz schildern, ja, was ist das überhaupt hier für ein Gebäude, für ein Gelände? Wie wurde es früher genutzt und wie ist es eigentlich zu einem Museum geworden?
Mhm. Genau, also das Gelände hat, gerade haben wir schon drüber gesprochen, sehr viele Geschichten zu erzählen. Es sind sehr viele Elemente, die hier gezeigt werden können, auch weil es eine sehr wechselseitige Geschichte hat. Also wir haben im Ruhrtal hier bei Witten seit mehreren hundert Jahren nachgewiesenen Steinkohlebergbau. Also es gibt erste Berichte aus dem Mittelalter, wirklich sicher so ab dem 16. Jahrhundert. Ab dem 18. Jahrhundert gibt es dann die Zeche Nachtigall, auch unter dem Namen hier.
Ja.
Und es war anfangs halt eine kleinere Steinkohlenzeche, die erstmal vor allem so im Stollenbetrieb und dann ab den 1830er Jahren auch im Tiefbau hier Steinkohle gefördert hat. Man sieht bei uns auch noch, also die Flöze, man sagt, die beißen aus, also man sieht sie an der Oberfläche in den Steinbrüchen hier noch.
Ja.
Das heißt, die ersten Flöze liegen sehr nah unter der Erdoberfläche, waren deswegen sehr leicht zu erreichen, auch leichter als etwa im nördlichen Ruhrgebiet, wo ja erst noch diese schwere Mergelschicht durchbrochen werden musste, also eine sehr massive Gesteinsschicht, die durchbrochen werden musste. Das Problem gab es hier nicht, deswegen konnte hier relativ früh Tiefbau betrieben werden. Genau, das heißt, wir haben den Steinkohlebergbau hier über mehrere Jahrhunderte. Allerdings auch unter der Einschränkung, dass die Flöze nicht besonders stark sind. Also das Flöz, was hier bei uns im Steinbruch zu sehen ist, hat eine Stärke von etwa 30 Zentimetern, was dann zu späterer Zeit gar nicht mehr als abbauwürdig galt, ja, sondern da hätten es dann mindestens 50 Zentimeter sein müssen. Und das Problem, was Zeche Nachtigall von Anfang an immer hatte, war die Wasserhaltung. Also das heißt, dass immer Wasser abgepumpt werden musste und dann irgendwann die Kosten und der Aufwand für das Abpumpen des Wassers und die geringen Fördermengen, das nicht mehr rentiert haben, hier den Zechenbetrieb aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das gilt nicht für andere Zechen in Witten. Andere Zechen in Witten haben weiterhin den Betrieb gemacht, aber 1892 ist die Zeche hier schon geschlossen worden.
Okay, ja.
Also in den Zeiten, wo andere Zechen gerade erst so richtig den Betrieb aufgefahren haben und so richtig angefangen haben zu produzieren, war hier schon wieder Schicht.
Also könnte man sagen, schon wirklich eine der frühesten, ältesten Zechen, die es hier,
genau,
im Ruhrgebiet,
genau, gibt. Genau, also das auf jeden Fall und zwischenzeitlich auch im 19. Jahrhundert eine der größten Zechen des Ruhrgebiets, als die großen Zechen im Norden des Ruhrgebiets halt noch nicht aktiv waren.
Ja.
Genau, und dann kommt aber die Umnutzung hier auf dem Gelände und das macht es ein bisschen schwierig, auch wer zum ersten Mal hier hinkommt und eine Zeche erwartet, sieht aber eine Ziegelei, weil wir haben draußen zwei große, die sogenannten Hoffmannschen Doppelringöfen. Ich weiß, ihr habt eine Folge in Lage gemacht, da ist das ja nochmal viel präsenter.
Ja.
Aber genau, wir haben auch diese zwei Ringöfen noch hier stehen, die waren auch dann von 1897 bis in 1963 in Betrieb.
Ja, okay, ja.
Das heißt, bis 1963 sind hier noch Ziegel gebrannt worden, wobei die Hochphase der Ziegelei eher so Anfang des 20. Jahrhunderts liegt. Aber das ist dann der Baubestand, den wir hier finden und in dem das Museum eingerichtet wurde, ist der von den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren ist das Gelände ziemlich verfallen, es wird als Schrottplatz genutzt. Wir haben eine kleine Ausstellungseinheit, die dem noch Rechnung trägt. Genau, Anfang der 80er Jahre ist dann entschieden worden, dass man im Zuge des sich ankündigenden Strukturwandels und der Erhaltung des Wissens um den Ruhrbergbau hier im Besucherbergwerk eingerichtet hat. Das haben wir auch heute noch im Betrieb. Und nach dem Besucherbergwerk wurde dann auch hier ein Museum eingerichtet, also im Zuge des Westfälischen Industriemuseums, was dann später halt als Teil der LWL Industriemuseen jetzt ja genutzt wird. Das heißt, der Museumsbetrieb hier läuft seit Anfang der 2000er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, als die Museen, also als das alte Werkstattgebäude, in dem wir auch gerade sitzen, wo wir auch unsere Büros haben und das alte Maschinenhaus dementsprechend umgebaut wurden und in die Ringöfen sind dann unsere Dauerausstellungen gekommen. Das heißt, im Gegensatz zur Lage können wir unsere Ringöfen nicht nochmal anfahren, wir können hier keine Ziegel mehr brennen, aber dafür können wir halt die Geschichte des Ziegelbrennens und die Geschichte der Zeche in den Ringöfen zeigen. Ja, genau, das ist so die Geschichte quasi, wie das, also in aller Kürze, wer das intensiver haben möchte, darf gerne hier vorbeikommen und sich vor Ort weiter informieren.
Das finde ich sowieso spannend. Also ich habe ja eben schon von dir eine kleine Führung hier über das Gelände bekommen. Einfach diese Nachnutzung, also dass dieses Gelände eine ganz wichtige, wechselhafte Geschichte hat. Also von der Zeche zur Ziegelei, zum Schrottplatz, zum Museum. Mhm. Und das kann ich mir ja gut vorstellen, ist auch ja im Grunde sinnbildlich für das Ruhrgebiet auch, wo es ja so viele auch Wechsel gab in der Nutzung von Geländen, von Gebäuden und so weiter. Und das ist halt immer spannend, solche Geschichten dann auch hier vor Ort tatsächlich mitzuerleben. Mhm. Und was ich ja auch sehen durfte, ist eben dieser Besucherbergwerk, dieser kleinen Stollen, den man auch betreten kann, auch als Besucher hier in der Zeche. Also wie gesagt, falls Sie mal hier sind, dann auf jeden Fall auch mal die Empfehlung, sich das anzuschauen.
Genau, also wir haben das Glück, dass wir das einzige Besucherbergwerk, zumindest im Ruhrgebiet sind, in dem man auch noch unter Tage wirklich einen Kohleflöz sehen kann. Und du hast es richtig gesagt, also die Wandlungsprozesse, diese Strukturwandel, nicht nur der Strukturwandel zum Ende der Kohleförderung, sondern es hat sich ja viel getan im Ruhrgebiet, kann hier nachverfolgt werden einerseits. Und andererseits haben wir aber auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal oder eine Besonderheit hier in der Zeche, dadurch, dass es einfach der Zechenbetrieb so früher war, fehlen sehr viele Elemente, die man heute mit so einem klassischen Zechenbetrieb irgendwie verknüpfen würde. Das fehlt hier. Also wir haben kein großes Fördergerüst, wie das jetzt irgendwie Zeche Zollverein oder Prosper Haniel oder ähnliche haben. Wir haben auch keine Zechensiedlung hier, weil wir keine Arbeitsmigration hatten. Also es sind keine Menschen, sei es jetzt eine Binnenmigration oder auch die sogenannten Gastarbeiter. Das hat alles hier nicht stattgefunden, weil es einfach zu früh hier ist. Wer hier gearbeitet hat, waren tatsächlich die Bauern aus dem Umland. Auch nicht wenige, also zu Hochphasen haben hier bis zu 450 Bergleute gearbeitet. Aber das war häufig so ein Nebenerwerb, die waren nicht darauf angewiesen, die mussten hier nicht herziehen. Und als die Zeche dann zugemacht hat, da gibt es eine kleine Randnotiz in der Zeitung, die halt sagt, ja, Zeche Nachtigall ist jetzt zu. Und es gab kein großes Problem, da sind keine Existenzen daran zerstört worden. Also es gab nicht das Problem, dass die Leute auf der Straße saßen, sondern sie konnten entweder zurück auf ihre Bauernhöfe oder auf eine der anderen Zechen hier in Witten oder in der Region. Und das macht es nochmal so besonders, dass wir halt zwar die Geschichte des Ruhrgebiets miterzählen, aber wir erzählen nicht unbedingt die Geschichte, die Leute schon kennen, ja, über den Ruhrbergbau.
Ja, das macht es ja wirklich spannend. Also wirklich die Frühphase, die Gründungsphase des Bergbaus hier in der Region Ruhr auch nochmal nachvollziehen zu können. Und das ist vielleicht in den großen Museen, in den großen Zechen eher nördlich vielleicht nicht so zu sehen, aber hier wirklich die Frühphase, die Gründungsphase des Ruhrbergbaus auch nachzuvollziehen, neben der wechselhaften Nutzungsgeschichte dann später.
Genau, also es ist eine schöne Herausforderung, die wir hier haben, möglichst alles zu erzählen und gleichzeitig die Besucherinnen und Besucher halt nicht zu überladen, nicht zu überfordern, sondern sehr gezielt die Spezielle und die Geschichte des Ortes nochmal als Profil wirklich rauszuarbeiten und das dann erzählen zu können.
Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen über auch die Maschinen gesprochen und auch über die Sachen, die man hier sehen kann. Gibt es denn noch besondere Herausforderungen, also zum Beispiel was die Instandsetzung anhält, die klimatischen Bedingungen? Gibt es da irgendwie auch ein Beispiel vielleicht aus dem Museumsbetrieb, aus dem Alltag?
Ja, also wir haben besondere Herausforderungen, klar. Also ich habe es gerade schon gesagt, unsere Dauerausstellungen sind im alten Ringofen. Die sind die klimatischen Bedingungen nicht vergleichbar mit dem klassischen Museum. Deswegen macht es sehr, sehr schwierig, dort Objekte auszustellen, weil die konservatorischen Gegebenheiten nicht wirklich gut sind, um die Objekte da gut zeigen zu können, ohne dass man deren Zerstörung in Kauf nehmen müsste. Dann ist es so, dass wir noch, muss man dazu sagen, räumlich eingeschränkt sind, weil wir nicht so viel gut nutzbaren Baubestand haben. Das wird jetzt im nächsten Jahr hoffentlich besser, wenn die Neubaupläne soweit in die Tat umgesetzt werden. Dann wird hier auch das Profil des Museums bzw. die räumlichen Profile nochmal verändert. Das ist so eine Herausforderung, die angegangen wird. Und dann ist es halt auch die Herausforderung, uns auf eine gewisse Art und Weise fit für die Zukunft zu machen. Ja. Ein Museumsbetrieb lebt davon, dass es Innovation gibt, dass es Wandel gibt, dass wir nicht dauerhaft alle Geschichten immer gleich erzählen können. Da sind wir gerade dran, auch zu gucken, okay, wie erzählen wir die Geschichte von Zeche Nachtigall, was heißt neu, aber auf jeden Fall anders. Wie erreichen wir auch jetzt ein Publikum, das eventuell nicht mehr den Ruhrbergbau kennt, weil die letzte Zeche ist seit 7 Jahren zu. Der Wandel ist vollzogen, ist da und der direkte Bezug, der zum Bergbau mal da war, ist heute nicht mehr so sicher gegeben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen gucken, das Publikum vor 20 Jahren ist ein anderes als das von heute.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Genau, das sind so die Herausforderungen, an die wir gerade irgendwie kommen. Dazu so ganz klassische Herausforderungen der Geschichtswissenschaft, der Museumsarbeit. Quellenlagen sind mal besser, mal schlechter. Und gerade wenn wir halt nicht nur die Geschichte der Bergwerksbesitzer, sondern auch der Arbeiter hier erzählen wollen, ist die Quellenlage natürlich längst nicht so ausgeprägt.
Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein paar Sachen hatten wir jetzt schon angesprochen, aber wie ist das mit praktischen Tätigkeiten, die vielleicht die Besuchenden auch hier im Museum selbst durchführen können, ausführen können? Gibt es da irgendwie Beispiele, die es hier in der Zeche Nachtigall gibt?
Ja, auf jeden Fall gibt es das. Wir haben neben Kreativangeboten, wie zum Beispiel einem regelmäßig stattfindenden Bildhauerkursen, wo in unserem alten Steinbruch noch selber Kunst aus Stein gemacht werden kann, ein sehr beliebtes Angebot für Kindergeburtstage etwa. Unser Kinder heizen ein, wo die Kinder wirklich als Bergleute eingewiesen werden und mit einem Wagen in die Grube einfahren und dort die Kohle zum Grillen, zum Abschluss der Veranstaltung selber aus dem Berg holen. Wir haben manchmal Schmiedevorführungen, wir haben verschiedene Sommerfeste und ähnliches, Museumstage, wo hier Programm stattfindet. Und wie gesagt, jetzt ohne den Hands-on die Möglichkeit, das wirklich von den Besuchenden selber machen zu lassen, aber durch die Vorführungen, die wir halt auch, Maschinenvorführungen und so, die wir haben, sind wir relativ nah dran an einer Darstellung praktischen Arbeitens.
Ja, also das ist ja schon mal auch wirklich gut, dass man auch wirklich tätig werden kann. Also nicht nur die Vorführung ja auch, aber dass man auch wirklich tätig werden kann. Und gerade für Kinder und Jugendliche kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade so selbst ein bisschen Bergmann zu spielen ja wirklich ein ganz besonderes Erlebnis ist. Und gerade hier im Ruhrgebiet, wenn die Kinder auch hier aus der Region kommen, dann das, was Opa oder Uropa vielleicht ja berufsmäßig gemacht haben, das vielleicht hier nochmal ein bisschen im frühen Stadium nachvollziehen zu können.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und somit natürlich auch die Erinnerung zu erhalten und auch das Verständnis für Arbeit, für körperliche Arbeit und wir reden von wirklich schwerer körperlicher Arbeit auch zu erhalten, um auch nicht unbedingt die Romantisierung so des Ruhrbergbaus, um dem was entgegenzusetzen, aber um sie zu ergänzen, um zu sagen, so, also beides ist wahr. Es waren gute Zeiten im Bergbau, aber es waren auch wirklich für die Menschen, die dort arbeiten mussten, wirklich anstrengende, wirklich harte Zeiten. Und beides stimmt und beides muss irgendwo zusammen erzählt werden können.
Ja. Gibt es irgendwas hier in Ihrem Haus, irgendwelche Vorführungen oder irgendwelche Exponate oder irgendwelche Teilbereiche, die Sie ganz besonders mögen? Und haben Sie vielleicht auch selbst schon mal irgendwie in so einer Vorführung oder mitgemacht und selbst das gestaltet? Oder ist Ihnen da oder ist dir da besonders was in Erinnerung geblieben?
Ja, absolut. Also das eine ist natürlich die Vorführung, wie du sie gerade auch bekommen hast, von der Dampffördermaschine. Das ist jetzt aktuell mein persönliches Highlight, das vorführen zu können, diese alte Maschine halt wieder Fahrt bringen zu dürfen. Aber dann das Alleinstellungsmerkmal und das, was wirklich, also was diesen Ort ausmacht, ist halt wirklich unser Besucherbergwerk, ist die Möglichkeit, unter Tage zu gehen, auch ganz praktisch sich in Kohleflöz anzugucken, sich eine historische Abbausituation anschauen zu können. Also das ist grau ist alle Theorie, aber hier ist es halt wirklich hands-on. Du hast es gerade selber gesehen. Du kannst das Kohleflöz unter Tage, du kannst es anfassen, du fühlst die Kohle, du siehst die Kohle. Das ist halt wirklich ein absoluter Schwerpunkt halt irgendwo. Und dann genau die Vielseitigkeit irgendwie, ich finde es sehr schön, die Herausforderung anzunehmen, dass wir einfach an diesem Ort, das ist nicht unbedingt optisch direkt so eindeutig ist, was hier ist, was noch der Bestand ist, was hier mal war, sondern dass wir da auch die Aufgabe haben, das alles in eine Geschichte zu packen. Und du weißt es selber, im praktischen Museumsbetrieb heißt es auch, dass man, um so eine Geschichte zu erzählen, eine Stunde oder wenn es hochkommt, anderthalb Stunden Zeit hat. Und das ist wirklich herausfordernd, dann zu wissen, was nehme ich mit rein, was lasse ich weg, wo lege ich meinen Fokus drauf. Wir wollen die Leute auch nicht überfordern, sondern wir wollen den Leuten hier einerseits eine gute Zeit bieten und freuen uns, wenn sie auch mit irgendwas Neuem wieder hier den Ort verlassen und wenn sie auch sagen, Mensch, das habe ich noch nicht gewusst, das habe ich gelernt, das ist ja spannend, das ist interessant, das ist unsere Herausforderung.
Ja. Und jetzt habe ich ja eben auch schon gesehen, als du mir einen kleinen Durchlauf durch die Zeche gegeben hast, dass es ja ganz viele verschiedene Themenbereiche gibt, die auch inhaltlich abgedeckt werden sollen. Also inhaltlich, historisch, gibt es da irgendeinen Themenbereich, der dir besonders am Herzen liegt?
Ja, aktuell ist es tatsächlich ein Punkt, an dem ich arbeite. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sehen hier einen Wandel. Die früheren Bergwerksbesitzer war die Familie von Elverfeld, also lokaler Adel. Und in den 1851 verkaufen die ihr Schloss Steinhausen, was hier nebenan liegt, und die Zeche Nachtigall an einen niederländischen Investor, Jan Jacob van Braam. Und was ich halt so spannend finde daran ist, dass wir auch lernen müssen, was ich gerade sagte, Geschichten neu zu erzählen. In unserer Dauerausstellung, wir haben uns gerade die Tafel angeguckt, steht drin, dass Jan Jacob van Braam und seine Kollegen der Investoren, dass sie in Anführungszeichen Geld in asiatischen Kolonien verdient haben, dass sie hier gerne investieren wollten. Und das ist halt mehr als nur ein Euphemismus. So, es gibt eine neue Forschung von Ralf Klein, der ein Buch drüber geschrieben hat, wo er sehr klar und sehr, sehr detailliert aufmacht, dass Jan Jacob van Braam für eine Hungersnot auf Java verantwortlich war. Also, dass er wirklich schwere Kolonialverbrechen begangen hat. In einer Zeit, in der es noch keine deutschen Kolonien auch in der Form gab, sondern es waren halt die niederländischen Kolonien im heutigen Indonesien. Und 5 Jahre später steht er hier und kauft Schloss und Zeche. Das heißt, das Kapital, was er dort in den niederländischen Kolonien erwirtschaftet hat, fließt hier in den Aufbau und in die Entwicklung des Ruhrbergbaus. Er investiert dann in die Stahlwerke hier und in Duisburg und bringt sehr viel Kapital halt mit rein, bringt also auch die Stadt auf eine Art und Weise nach vorne, pusht die Industrie so. Und dieses zweischneidige Schwert lässt sich nicht mit dem einfachen Satz, hat Geld in asiatischen Kolonien verdient, beantworten. Und da bin ich gerade dabei, da noch eine entsprechende Ergänzung und eine entsprechende Intervention in die Ausstellung zu bringen, die natürlich das kritisiert und gleichzeitig eröffnet, aber auch dieses Beispiel hat die Möglichkeit, nochmal eine ganz andere Geschichte vom Ruhrgebiet zu erzählen. Ja. Weil woher kam denn das Geld, was für den industriellen Fortschritt hier gesorgt hat? Woher kam das Geld, was als Grundlage, als Investition in die Firmen gesetzt wurde? Und wie ist der Globalbezug? Ja, die Niederlande haben, ich glaube, es war ungefähr ein Drittel, ich müsste nochmal nachschauen, ihres Inlandsprodukts in den Kolonien verdient, hatten aber gleichzeitig seit den 1830er Jahren keine eigenen Kohlezechen mehr, weil Belgien unabhängig geworden ist. Und dann zu verstehen, dass dann der Weg über Ruhr und Rhein, um Kohle aus dem Ruhrgebiet zu kaufen und auch ins Ruhrgebiet zu investieren, damit mehr Kohle gefördert wird, das macht es einfach so wahnsinnig spannend, das auch in einen großen Kontext halt zu setzen. Und du hörst es schon, also das ist ja so ein Punkt, da kann ich mich gerade wirklich für begeistern, dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen erstmal ärgerlichen Punkt, dass hier die Kolonialgeschichte sehr verkürzt dargestellt wird und bauen da was Neues draus und bringen quasi eine neue Schattierung in die Geschichte des Ruhrgebiets, die wir hier erzählen, mit ein. So, und das finde ich wahnsinnig faszinierend und wahnsinnig notwendig. Auch um klarzustellen, so, dass bloß weil er hier viel investiert hat und viel Gutes für die Stadt Witten geleistet hat, dass er trotzdem sich schuldig gemacht hat, dass er große Verbrechen begangen hat, so, und dass man beides parallel irgendwie erzählen kann und erzählen muss.
Das klingt ja wirklich spannend, wirklich Globalgeschichte, globale Vernetzung, Verflechtung auf lokaler Ebene, vor Ort hier nacherzählen zu können.
Absolut, also das ist ja das, was auch diese Zeit so spannend macht. Wir reden ja nicht nur von der Industrialisierung, die um sich greift, sondern das geht ja einher mit einer Globalisierung, das geht einher mit einem Aufkommen des Kapitalismus und das hängt alles zusammen. Und das sind globale Zusammenhänge, die man hier in diesem doch irgendwie kleinen, idyllischen Ort im Ruhrtal halt irgendwo erzählen kann und diese Verbindung herstellen kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. Genau, jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen noch einen Blick in die Zukunft gewagt. Gibt es vielleicht, das hattest du eben auch schon mal kurz angedeutet, gibt es vielleicht jetzt größere Veränderungen, neue Ausstellungen oder Ähnliches, die demnächst auch den Museumsbetrieb erweitern werden? Mhm.
Genau, also das eine ist im Zuge der IGA. Nächstes Jahr wird halt hier ein Neubauprojekt geplant. Also es soll ein neues Gebäude geben auf dem Gelände. Auch zum einen ein neues Empfangsgebäude, aber auch die Bürosituation wird ein bisschen entzerrt. Dafür, dass wir auch dann hier im alten Werkstattgebäude noch mehr Räumlichkeiten bekommen. Mhm. Das ist so das große Thema, was gerade über allem schwebt halt irgendwo. Dann sind wir dabei, die doch sehr zahlreichen Geschichten und Erzählungen und Punkte hier ein bisschen zu entschlacken, sage ich mal, uns ein bisschen zu fokussieren auf zwei relevante Zeitebenen und da so ein bisschen drauf zu schauen, irgendwie, okay, einerseits fokussierter über die Bergbaugeschichte zu reden und da haben wir uns so die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts dann dafür ausgesucht und auch die noch immer etwas stiefmütterlich behandelte Geschichte der Ziegelei ein bisschen aus diesem Verstaubten rauszuholen, da noch nachzurecherchieren, fehlt auch noch einiges für uns an Informationen, um auch einfach diese Geschichte noch runder zu machen und zu sagen, ja, wir sind Zeche Nachtigall hier, aber wir sind halt auch Ziegelei Dünkelberg, wir haben beides hier vor Ort. Genau, das sind die Veränderungen im Positiven, im Negativen ist es leider so, dass wir dann dafür auch nicht alles behalten können. Wir hatten uns gerade die Ausstellung über die Ruhrschifffahrt angeschaut. Wir haben eine nachgebaute Ruhrark, also eins von diesen Kohleschiffen, mit denen die Kohle von Witten bis nach Duisburg, Ruhrort, geschafft wurde. Und der Ausstellungsteil wird leider weichen müssen und wird auch ersatzlos leider weichen müssen. Und das tut natürlich weh, aber das sind so Entscheidungen, das sind Kompromisse, die gemacht werden müssen. Ich glaube, dass wir trotz allem noch sehr viel erzählen können, dass wir auch nicht umhinkommen, natürlich allein auf der Lage, die wir hier haben, auch die Ruhrschifffahrt mit in unsere Erzählung halt mit aufzunehmen, aber halt nicht mehr in der Dimension, in der sie jetzt da ist. Und stattdessen dann irgendwie zu gucken, dass wir uns dafür bei den anderen Sachen besser aufstellen, klarer fokussieren und dann auch aus der Konkurrenz so ein bisschen raustreten, hier alles über den Ruhrbergbau erzählen zu wollen, weil da sind wir in der dankbaren Situation, dass wir zum Glück nicht das einzige Zechenmuseum im Ruhrgebiet sind.
Ja, klar.
Es gibt sowohl mit den anderen Standorten vom LWL Industriemuseum, mit Zeche Zollverein, mit dem Trainingsbergwerk in Recklinghausen, gibt es sehr viele Orte, an denen auf sehr schöne Art und Weise auch die anderen Aspekte des Ruhrbergbaus gezeigt werden können, dass wir uns wirklich auch guten Gewissens darauf fokussieren können und sagen können, okay, wir nehmen wirklich die frühe Zeit. Wir haben keinen Dampfhammer, wir haben keinen Förderturm, sondern wir haben das, was es halt irgendwie im 19. Jahrhundert hier gab. Und das erzählen wir so. Und wenn das nicht der Erzählung entspricht, die Leute halt vom Ruhrgebiet haben oder der Vorstellung, die die Leute vom Ruhrgebiet haben, dann ist das was Gutes, weil wir halt das Bild erweitern und uns nicht auf die Klischees beschränken, sondern wirklich auch versuchen, ein sehr, sehr umfassendes Bild irgendwie zu haben. Und das heißt halt auch, dass der Ruhrbergbau anders aussieht, als das eventuell noch die Väter oder Großväter oder so erzählen, die noch Kumpel waren, sondern dass es auch in einer Generation, die heute nicht mehr lebt, die heute nicht mehr befragt werden kann, eine Art von Ruhrbergbau gehabt, den wir hier halt zeigen und präsentieren können.
Also vor allem das Alleinstellungsmerkmal, die Alleinstellungsmerkmale so ein bisschen hervorheben, herausarbeiten und dann auch die wechselhafte Nutzungsgeschichte, die es gegeben hat, die auch stärker fokussieren.
Genau. Und trotzdem werden wir halt beibehalten, dass wir die Sachen, von denen wir wissen, dass die Leute deswegen auch hierher kommen, die werden natürlich beibehalten werden. Es kommt niemand auf die Idee, die Dampfmaschine irgendwie hier rauszuwerfen. Es wird niemand das Besucherbergwerk abschließen, sondern das sind ja die Orte, wo wir wissen, das wollen die Leute sehen. Und in diesem Spannungsfeld zwischen, was wollen die Leute bei uns sehen und was würden wir den Leuten gerne erzählen, laufen die Planungen für die nächsten Jahre.
Ja, das klingt ja sehr spannend. Ja, zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest für das Museum, aber auch für die Besuchenden, wie wären die oder wie sehen die aus?
Na, der grundsätzliche Wunsch, den man jedem Museum meiner Ansicht nach immer wünschen kann, ist natürlich eine zufriedenstellende Anzahl von Besuchenden. Und das ist so ein doppelter Wunsch irgendwie. Ich würde mich auch freuen, wenn man eventuell andere Zielgruppen nochmal anspricht. Also wenn gerne auch man es schafft, die Leute vom Museum und von der Art der Vermittlung hier und damit auch von der Geschichte zu begeistern, die nicht die klassischen Museumsgänger sind. Ja. Also das ist klar Wunsch. Also erstmal so ein Wunschdenken, was man fast irgendwie überall in den Museen hat. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig, auch sich das bewusst zu machen und die Verantwortung bewusst zu machen, dass man doch bitte auch für alle Menschen zugänglich sein möchte und dass man selber auch was dafür tun muss. Das fände ich sehr, sehr schön.
Und habt ihr auch wirklich die Gelegenheit hier vor Ort, weil es ist anders als ein Kunstmuseum, wo man wirklich vielleicht den Zugang hat oder nicht, aber hier hat man wirklich die Geschichte vor Ort und auch die Geschichte, die vielleicht dann auch die Vorfahren, die Väter, Großväter, Urgroßväter auch in irgendeiner Form auch selbst miterlebt haben.
Absolut, absolut. Und wenn die Leute kommen, weil sie hier mit unserem Bähnchen einmal um den Ringofen gefahren werden können und deswegen kommen, aber dann gehen und noch irgendwo in der Ausstellung was gelernt haben und was mitgenommen haben, dann bin ich schon zufrieden, dann freut mich das schon. Nein, also ich würde mir wünschen, dass auch in Zeiten, in denen eventuell Sicherheiten, die man vor 20 Jahren noch hatte, die wegfallen, wo man auch die politische Stabilität nicht mehr unbedingt die ist, die es bei der Museumsgründung war, dass gerade dann die Museen weiter ihre Arbeit machen müssen, machen können und machen sollen, weil Aufklärung in welcher Form auch immer die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft irgendwo ist. So, und es klingt jetzt alles so hochtrabend, aber es sind ja viele, viele Puzzlestücke, die da zusammengreifen müssen halt irgendwo. Und ich wünsche den Museen halt irgendwie immer die Freiheit zu haben, auch eventuell mal gegen den Strom zu schwimmen, eventuell auch mal Geschichten zu erzählen, die Leute vielleicht nicht hören wollen. Und Finger in Wunden zu legen, Kritik zu üben, aber das halt auch immer zu verflechten in eine historische Erzählung und den Leuten damit auch zu ermöglichen, aus dem Lernen, aus der Geschichte eventuell ihre Schlüsse für die Zukunft und für die Gegenwart zu ziehen. Das fände ich sehr, sehr schön und ich glaube, da haben wir hier sehr viel Potenzial und sehr viele Möglichkeiten, aber auch noch gut was zu tun, was ja auch nicht schlecht ist, weil dann weiß ich auch, dass es für mich immer noch was zu tun gibt.
Ja, und das sind die Herausforderungen, vor denen viele Museen stehen.
Also, ja, absolut. Absolut. Da stehen wir nicht mit alleine da. Genau, also da sind wir dann eines von vielen Museen, aber auch das macht es ja nicht unbedingt schlechter. So, ich freue mich darauf, ehrlich gesagt.
Ja, also da sind wir wirklich gespannt, was so die Zukunft bringt und dass wirklich auch wir alle als Museen natürlich, als Museumslandschaft in Westfalen, ja auch die Geschichten erzählen können, die Geschichten erzählen dürfen, die wir gerne erzählen würden, auch wenn es vielleicht auch von der Mehrheitsmeinung abweicht oder auch wenn es vielleicht Geschichten sind, die ja bislang noch nicht wirklich vermittelt wurden.
Ja, also auch wenn es eventuell mal unangenehm ist, weil ich denke mir halt, wir sind ja nicht unbedingt dafür da, dass wir halt irgendwie eine heile Welt zeichnen wollen. So. Und ob es jetzt irgendwie ist, darauf hinzuweisen, auf die schweren Arbeitsbedingungen, aber man kann ja genauso gut auch auf die Erfolge, die in der gleichen Zeit erwirkt worden sind, hinweisen. Man kann auf eine organisierte Arbeiterschaft, auf die Entstehung von Gewerkschaften, auf die Selbstermächtigung irgendwie der arbeitenden Bevölkerung halt irgendwie eingehen. Und das sind ja all so Punkte, die halt irgendwie zusammenspielen müssen. Ja? Und das, was ich gerade mit dem Beispiel von Brahm halt irgendwie gesagt habe, ne? Es kommen mehrere Sachen zusammen. So, Witten wäre heute nicht das, was es ist, ohne die Industrie, ohne das Geld, was dadurch reingeflossen ist. Und trotzdem sollte man, und davon auf gar keinen Fall verschweigen, wo das Geld oder die ursprüngliche Investition herkam, wie das Ganze entstanden ist und wie auch wirtschaftlicher Aufschwung hier und koloniale Ausbeutung dort, wie das zusammenhängt, wie das unbedingt miteinander verknüpft ist. Das mag Leuten nicht gefallen, aber es muss trotzdem erzählt werden und diese Verbindung muss halt gezeigt werden, muss auch kritisiert werden. Also es muss natürlich, eine Kritik am Kolonialismus ist unabdingbar, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, klar,
aber genau, ich finde es halt wichtig, das zu machen, das zusammenzubringen und dann entsprechend aus beidem irgendwo eine Lehre zu ziehen.
Ja, das ist auch wahrscheinlich eine Herausforderung, vor der ja viele Museen stehen. Gerade sich selbst innerhalb der globalen Verflechtungsgeschichte auch zu positionieren. Und da finde ich es ja wirklich sehr spannend, dass ihr da auch erste Ansätze schon gefunden habt und auch da
dran arbeitet. Also du hast ja auch gerade noch gesehen, also das vielleicht noch zum Abschluss irgendwie nochmal darauf hinzuweisen, wir haben gerade diesen Sonderausstellungsbereich mit unserem Rohstoffspiel, speziell für Schulklassen halt irgendwo, das sich auf eine sehr spielerische Art und Weise und auf eine vielleicht auch etwas subtile Art und Weise dem Thema Postkolonialismus nähert und was auch globale Verflechtungen und auch eine bis heute ungerechte Ressourcenverteilung bzw. ungerechte Machtgefälle spielerisch präsentiert und so für Jugendliche deutlich besser greifbar und verständlich macht. Das finde ich sehr, sehr schön und das wäre dann vielleicht mein letzter Wunsch wirklich fürs Museum, dass mehr Schulklassen, mehr Gruppen hier hinkommen und sich diesen Ausstellungsteil, also dieses Rohstoffspiel bei uns spielen und dementsprechend hoffentlich mit einem Learning daraus gehen.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Heiner, dass du erstens natürlich für das Gespräch hier zur Verfügung gestanden hast, auch dass du mich durch die Zeche, durch das Museumsgelände geführt hast. Ich wünsche euch natürlich alles Gute für die Zukunft und dass die Pläne, die ihr so angedacht habt, dass die auch wirklich gut verwirklicht werden können. Also vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst.
Noch kurz zur letzten Folge, die wir in unserer Themenreihe Schwere Maschinen aufnehmen werden, werde ich dann nicht weit weg von hier nach Hatting in die Heinrichshütte fahren. Und da eben dann die letzte Folge unserer Themenreihe Schwere Maschinen, also Industriemuseen innerhalb des LWL, innerhalb von Westfalen, aufnehmen. Also ich hoffe, ihr oder sie seid dann auch dabei und hört euch dann diesen schönen Podcast an. Vielen Dank.
Dankeschön.